Beauty Buzz.
In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabi. Hallihallo, schön, dass ihr mit dabei seid und herzlichst willkommen zu einer neuen Folge von The Beauty Bus. Hallo Laura, hallo Rabbi, was geht denn ab?
Hallo, hallo.
Wie viel Red Bull habt ihr heute schon getrunken?
Heute noch keins.
Wie,
nur Club Mate,
ja. Aber ich bin enttäuscht.
Ich habe gesagt, entweder Diabetes oder die Pupfüsenadenom.
Okay, Laura, du?
Club Mate.
Club Mate. Ist auch
sonst
gut.
Noch nichts.
Okay, aber ansonsten geht's euch gut?
Ja, gestern auf der Fahrt hierher von Saarbrücken nach Hamburg hatten wir wie viele Unfälle?
Drei. Genau.
Und wie viele Red Bulls hatten wir inne?
Oh.
Zwei, drei.
Ich hab's auf jeden Fall, genau. Wir sind noch in Hamburg und zeichnen hier einen Podcast auf. Und genau, auf der Fahrt, ich weiß gar nicht. Ich weiß nur, wir sind gestern Nacht irgendwann im Hotel angekommen und ich hatte echt Magenschmerzen.
Ich muss sagen, nur der dritte.
So viel war.
Aber wach vom Red Bull wurde ich nicht, nur durch den dritten Unfall, wo wir die Ersthelfer waren.
Ja, das war die ganze Zeit so der Rest der Strecke. Rabbi, nicht einschlafen. Unfall, zack, alle am Start.
Ja.
Kommt so direkt der Notfallsanitäter durch.
Ja, nee, wir sind im schönen Hamburg.
Und wir haben auch noch heute einen Gast, und zwar Dr. Emre Kultas. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, freut mich sehr, dass ich eingeladen bin und hier auch mal ein bisschen was von mir geben darf.
Voll, wie geht's dir?
Ja, ganz entspannt. Es ist halt in Hamburg mal Sonne scheint, mit der Wespe angereist, wie üblich.
Cool.
Und genau, ich freue mich jetzt hier zu sein und bin gespannt, was so... worüber wir alles reden können hier.
Schauen wir mal, was wir...
Aber du bist kein Hamburger, hast du gerade schon verraten.
Richtig, richtig. Also ich bin aus NRW, gebürtig aus Recklinghausen, Herten, aber groß geworden in Düsseldorf, aber jetzt schon glücklich seit 2021 in Hamburg.
Ach cool, okay. Und was hat dich hier verschlagen? Wie bist du... Wir fangen von vorne an. Du bist auch Facharzt für plastische Chirurgie. Wie bist du erstmal zu dem Fachbereich gekommen?
Oh, das ist ganz spannend eigentlich. Ich wusste schon zu Schulzeiten im Abitur, steht in meiner Abi-Zeitung drin, ich werde Schönheitschirurg.
Echt? Wusstest du das?
Leider wusste ich halt damals nicht, dass es den Schönheitschirurgen ja nicht gibt. Ja, das wurde ich ja im Nachhinein belehrt, dass es der Facharzt für Plastische und Ästhetische ist. Ich glaube, es ist eine Mischung aus bisschen Brainwash durch die Eltern, weil Schwester ist Zahnärztin, Papa war Mediziner, also Gynäkologe.
Richtig reingeboren.
Mein Papa ist Urologe hier.
Ja, man wird so ein bisschen unbewusst gebrainwashed.
Papa. Ja, vor allem ganz ehrlich, ich weiß nicht, was die Storys beim Abendbrotessen sind, jetzt auch nicht immer die feinsten, ne? Aber
eben, genau. Dann war noch Papas bester Freund, auch noch ein relativ bekannter zu den damaligen Zeiten, sehr bekannter plastischer Chirurg in der Türkei. Und das heißt, ich habe schon meine Semesterferien in den ersten Semesterferien schon in Istanbul verbracht.
Mhm.
Und dann war klar, der hat mich dann auch nochmal gebrainwashed, du wirst nicht wie dein Papa Gynäkologe, du wirst plastischer Chirurg. Und wenn man dann schon so früh geprimed ist und dann auch die nötige Motivation hat und aber auch den Fachbereich spannend findet, dann war das eigentlich einschlägig klar, dass ich diesen Weg gehen werde.
Okay, und das konnte ich auch, also wie man sieht, nichts davon abbringen. Gab es trotzdem auch mal so kurze Hängermomente, wo du gedacht hast, okay, ist das so das Richtige?
Also Hängermomente, ob es das Richtige ist, das gab es nie, aber es gab relativ viele.
Dienst.
Genau, aber es gab sehr viele Hängermomente im Rahmen der Ausbildung, weil die ja in meinen Augen die Facharztausbildung, zumindest in Deutschland kann ich nur sagen, läuft ja nie richtig fair ab. Es ist immer so eine Mischung aus, habe ich Glück, habe ich einen guten Chef. Zum Beispiel der liebe Dr. Güvern, der gerade gesprochen hat, der hat einen ganz, ganz tollen Chef in meinen Augen. Ich hatte jetzt auch mal einige gute, einige schlechte, also wie immer, das ist, man lernt überall was dazu, aber die Ausbildung läuft ja nie fair ab. Das ist immer die Frage, kommst du zum Operieren, musst du mehr Stationen, musst du mehr Notaufnahmen machen. Also ich hatte einige Hänger in der Ausbildung. Aber ich bin immer dem Weg des Erfolges nachgegangen, gesagt, okay, passt nicht, dann geht's halt in die nächste Abteilung und da musste ich auch ein bisschen wechseln.
Aber du weißt ja, ne? Nur unter Druck entstehen Diamanten.
So ist es. Ja, ich hätte mir doch gerne die einen oder anderen Umzüge gespart, aber am Ende ist es wichtig, dass man zurückblickt und sagt, hey, es war alles richtig, ich habe überall was mitgenommen. Und einer meiner Chefs meinte auch, Herr Dr. Kuller, sei nicht sauer, auch von schlechten Ärzten oder von schlechten Abteilungen lernt man auch was.
Ja.
So wie man es nicht machen möchte zum Beispiel.
Ja,
und im Nachhinein ist alles gut, ich bin glücklich.
Okay, und wie hat sich nach Hamburg verschlagen?
Ich war Oberarzt zuletzt in der letzten Stelle bei mir und habe damals noch reduziert und habe gesagt, ich möchte jetzt mal den Weg suchen in die Privatwirtschaft Und da habe ich aber auch Angst gehabt, ne? Also passt es, passt es nicht. Immerhin dunkle Haare, der Name ist jetzt nicht ganz, ganz deutsch, komme aus Oberart, aus Hagen. Da wartet jetzt die große Welt nicht auf mich, ne? Und ich hatte einen netten Chef, der mich damals hat reduzieren lassen, die Stelle. Und da war ich als erstes in einer anderen Privatklinikkette und habe da erstmal so die ersten Anläufe probiert. Das war erst in Düsseldorf. Dann soll ich nach Hamburg geschickt werden, um da auszuhelfen. Dann habe ich gemerkt, oh, irgendwie läuft es hier in Hamburg ganz gut. Mhm. Patienten und ich kommen irgendwie gut zueinander. So, Ergebnisse sind gut, Patienten sind happy. Und ja, da war für mich immer klar, jetzt muss ich mich entscheiden. Familie, Düsseldorf bleiben oder Neustart mit Mitte, Ende 30 in Hamburg. Und ich habe mich dann doch für den Weg entschieden, nach Hamburg zu kommen. Und habe dann das Privileg gehabt, eine ganz neue Abteilung zu gründen. Also es gab halt plastische Chirurgie bei Livion oder bei Dr. Udo nicht. Und das war halt super eine tolle Chance, die ich genutzt habe, weil ich dachte, okay, wir bauen jetzt von null hier eine Abteilung auf und wir machen erstmal alles und keiner, der einem reinredet, das sollst du operieren, das kannst du nicht operieren, das sollen wir nicht machen, sondern mach was du meinst und ja, jetzt stehen wir da und sind eigentlich ganz gut aufgestellt mittlerweile.
Ja, was waren gerade so am Anfang die größten, Politiker würden sagen, Herausforderungen, die ihr gemeistert habt?
Die größte Herausforderung war erstmal, ob ein klinisches Setting aufzubauen. Wie läuft das ab? Homepage? Wie machen wir die Werbung? Wie generieren wir Patienten? Und ich bin auch ganz ehrlich, also am Anfang stand ich da. Ich kam aus gut laufenden Kliniken, wo einfach die Maschinerie lief. Also das heißt, Patienten kamen, man musste die beraten. Und dann saß ich da und mein Partner Dr. Ulu, ich habe nur gesehen, wie da jeden Tag 80 Leute rein und rausgehen. Und ich saß da in meinem Zimmerchen alleine die ersten Wochen. Und
das kennen wir zu gut,
das kennen wir.
Ja, und hab so Däumchen gedreht und dachte so, okay.
Was habe ich falsch gemacht?
Was habe ich falsch gemacht? Irgendwie läuft es gar nicht. Und ja, dann fing es halt an, du musst jetzt im Social-Media-Bereich tätig, du musst jetzt ein bisschen Werbung machen.
Ja, man wird dann so Multitasking.
Und
ne?
Dann lacht er heute noch darüber, der liebe Milan, und sagt, ich weiß noch genau, wie schüchtern du warst und damals gesagt, ich mache keine Videos auf Instagram, ich gehe auch nicht in die Kamera, ich gucke da auch nicht rein und heute klappt das schon ein bisschen besser.
aber das Krasse ist ja, das habe ich auch so gesagt, ich will keine Videos machen auf Instagram.
Ich mache mich nicht zum Deppen.
Ich mache mich nicht zum Deppen. Aber dann siehst du jemanden wie der Rod Rohisch zum Beispiel, ne? Oder wenn siehst du da den Bachmann, auch L.A., also sehr große Namen.
Ja.
Ja, und ich meine, Dr. Miami, okay, da hat es ja so ein bisschen gestartet, aber die richtig großen Namen, da ist halt für mich der Rohisch einer der Besten. Und als ich gesehen habe, der macht Instagram, der postet Videos, Erklärvideos und so weiter, da war für mich klar, okay, musst du auch machen.
Ja, das, ich glaube, das ist auch einfach ganz viel, dass man oftmals, wenn man dieses ganze Ding noch nicht so durchblickt hat wahrscheinlich, dass man den Leuten auch automatisch so eine gewisse Kompetenz abspricht.
Ja.
Also das heißt, du denkst, okay, die laden Videos auf Insta hoch, die machen da irgendwie Social Media. Mhm. Das heißt, die können gar nicht so viel auf dem Kasten haben, was ja komplett...
Ja, weil die so viel Zeit in ihrem Leben haben,
genau,
um sowas zu aufzunehmen.
Das heißt, man das selber erwischt sich eigentlich, wie oberflächlich man da vielleicht hier und da so ein bisschen eingestellt ist.
Weißt du, wer mittlerweile gute Videos macht, die ich mir auch immer gerne anschaue? Der Noah.
Ja.
Finde ich krass.
Der macht gute Erklärvideos mittlerweile.
Richtig gute. Und das finde ich halt so, die müssen es vormachen und die Jüngeren müssen es halt nachmachen. Und das kommt jetzt langsam.
Genau, also man muss sich halt entscheiden, was man machen möchte. Die einen tanzen halt auf Social Media und machen irgendwelche Gimmicks. Es gibt natürlich auch Leute, die machen einfach nur Content, indem sie was nur erklären. Aber ich glaube, die Patientin, zumindest aus Deutschland, die möchte einen Mix haben. Die möchte nicht nur Ergebnisse sehen, die möchte aber auch nicht einen tanzenden Arzt sehen, die möchte den Mensch dahinter sehen, die möchte Ergebnisse, die möchte Erklärvideos. Ich glaube, die Mischung macht es, aber es ist ganz schwer, weil im Endeffekt, das Schöne ist ja, die Patienten entscheiden, wo sie hingehen und jeder Arzt kriegt die Patienten, die er verdient.
Es ist wahrscheinlich, geht ja erstmal um die Sichtbarkeit, ne? Dass man überhaupt irgendwo sichtbar ist und dass die Leute wissen, ach, okay, da kann ich auch hingehen und alles andere lässt sich dann auch erfragen. Hat dir da so ein bisschen der... in Anführungszeichen so ein Beauty-Trend vielleicht auch mit in die Karten gespielt? Wie hast du das die letzten Jahre auch erlebt? Ist das mehr geworden? Ist das diverser geworden? Haben die Leute komplett einen an der Waffe und leben jenseits der Realität? Weiß nicht.
Spannende Frage. Ich glaube schon, dass wir zur richtigen Zeit fertig geworden sind. Also wir bei Livio und Dr. Güver und Dr. Ulu, weil das Zeitalter Social Media, ich würde sagen, fing ja richtig vor einer Dekade an, ne? Also vor 10 Jahren. Und wir sind in der Phase, waren wir Fachärzte, Oberärzte und jetzt halt auch seit einigen Jahren im Privatsektor. Und ich glaube, dass der TikTok, der Social-Media-Trend uns sehr geholfen hat, weil einfach die Patienten natürlich noch mehr auf ihre Optik achten, weil was soll man im Reel von 60 Sekunden, es geht ja viel um Ästhetik und um Aussehen, und ich glaube schon, dass das den Markt gepusht hat. Ob es immer positiv ist, weiß ich nicht. Das können wir vielleicht diskutieren. Aber zumindest bin ich mir sicher, dass es ein Run ist. Es machen ja Praxen aus allen Seiten auf. Überall gibt es irgendwie neue Boden für Botox, Filler, neue Ideen, Geschäftsfelder, neue Gerätschaften. Also ich glaube, der Markt ist echt groß geworden.
Vielleicht, ich glaube, auch ein übersättigt. Trend. Der ist schon, glaube ich, übersättigt.
Ja.
Genau. Wenn es um kleine chirurgische Eingriffe geht. Aber was A und O ist, und du meintest ja eben, du warst ja halt den kompletten Tag da in deinem Zimmer. Beim Ogulo gingen die halt rein und raus. Weil das HNOLA hat man halt natürlich ein bisschen mehr Patienten. Mhm. Aber nachdem man die ersten Operationen gemacht hat und die Operationen verliefen gut, ich meine, die wichtigste Werbung ist ja Mundpropaganda. So, und das ist ja dann halt irgendwann proportional. Wie lange hat das denn gedauert, bis wirklich dein Zimmer rammelvoll war?
Also nach 3 Monaten fing es an, dass es auf einmal richtig losging. Und seitdem ist der Trend wirklich
krass, ne?
Linear nach vorne. Mhm. Also Stand heute, Sprechstunde ist ausgebucht bis Februar nächsten Jahres. Sprechstunde, gibt es keine Termine. Ist natürlich auch traurig, weil man kriegt ja immer noch Nachrichten auf Instagram, die man immer noch selbst beantwortet größtenteils. Mhm. Und dann heißt es, ja, ich habe mal geguckt, sie haben erst im Februar nächsten Jahres den nächsten freien Termin. Ich so, ja, ich also da fühlt man sich auch schlecht. Ja. Weil man jetzt der Nachfrage nicht nachkommen kann. Aber wir sind dankbar, wir sind wirklich am Hustlen, geben alles, dass wir es hinkriegen. Aber auch mit OP-Terminen ist es dieses Jahr schon so gut wie vorbei. Und, aber 3 Monate, also das ging dann doch relativ schnell.
Hamburg,
Das ist schnell, das ist Hamburg.
Das ist richtig gut.
Ja, weil eben hier mein neuer Kollege, oder was heißt mein Vorgänger sozusagen, bei Alex ist der Karl Waked, und der sagt, er braucht so 5 Jahre, oder ihm wurde gesagt, es dauert immer so 5 Jahre, bis man so richtig ins Rollen kommt. Ne?
Ja, je nach Lage. In Marbella haben wir, das ist, du musst dir so vorstellen, so groß wie es, oder Costa del Sol ist so groß wie Saarland, und du hast da 256 Fachärzte für plastische Chirurgie. Ohne die ganzen, du kannst dann, die ganzen Krankenschwestern können einen Master machen und dann spritzen, ohne die gezählt.
Also wie der deutsche Heilpraktiker machen.
256 in einem Areal, wow, so groß wie das Saarland, ja, und Einwohnerzahl 1,5 Millionen, das musst du dir mal halt vorstellen. Das ist ein richtiges Haifischbecken. Mhm. Ihr habt ja so eine Aufteilung in der Praxis. Jeder macht ja so sein Lieblingsschwergebiet. Was ist denn deins?
Oh, das ist ganz spannend, finde ich. Ich habe angefangen, also immer noch mache ich Breast and Body, also sprich alles, was die Brust angeht. Die weibliche, aber auch die männliche Brust und Körperformung. Und zur Körperformung ist ja ein großes Spektrum. Ne? Das ist ja von der Bauchdeckenstraffung angefangen, über Oberarmstraffung, Oberschenkelstraffung, Absaugungen, Fetttransfers, BBLs, also alles. Aber wir haben einen Bereich besonders herausgearbeitet, zumindest ist das so mein Steckenpferd, mehr als die Hälfte meiner OPs sind Botched Cases, also Korrekturoperationen von Patienten, die vorher operiert worden sind, ob Inland oder Ausland.
Kannst du da so ein paar Beispiele nennen? Mit was kommen die dann zu dir?
Es ist, wir haben viele, viele Patienten, die zum Beispiel eine Bauchdeckenstraffung machen, weil einfach die Kosten in Deutschland relativ hoch sind für diesen Eingriff. Und da sind die Hälfte von denen ist im Ausland gewesen und kommt dann und sagt, ich bin nicht zufrieden, es sind Überschüsse geblieben, der Bauch hängt immer noch runter, es ist gar nicht gesaugt worden oder der Schamhügel ist gar nicht adressiert worden. Also es gibt da diverse Fälle, wo die Patientinnen echt leiden und die haben trotzdem Geld gezahlt dafür. Und da muss man an die Korrektur rangehen. Ne? Großer Bereich ist aber auch die Fettabsaugung, ob jetzt Lipödem zum einen Teil oder halt auch normale Fettabsaugung, wo Patienten sagen, ich bin nicht zufrieden. Das ist für mich vorher, nachher, Ergebnis ist fast ähnlich gleich. Was kann man da machen? Und aber auch ganz, ganz viele Brustkorrekturen. Also alles, was irgendwie operiert worden ist und nicht zufrieden ist, ob Kapselfibrose, ob schlechte Implantatwahl, ob Patienten nicht richtig aufgeklärt worden sind oder richtig beraten worden sind hinsichtlich Größe, Form. Also die Hälfte der OPs, die ich mache, sind Korrekturen.
Und was war das Schlimmste, was du da je gesehen hast?
Die schlimmsten Sachen, die ich so sehe, sind eigentlich Patientinnen mit Lipödem, die hier in Deutschland oder auch im Ausland voroperiert sind, wo man das Gefühl hat, so, also da will man ja auch nie gegen Kollegen bashen. Das sind ja nicht nur fachärztliche Kollegen, sondern es sind auch ganz, ganz viele Bereiche im Bereich Lipödem-Chirurgie, wo nicht Fachärzte für plastische und ästhetische Chirurgie das machen. Ne? Ja. Das heißt,
darf ich da kurz was sagen? Ja. Ich war 4 Monate im Iran Und Laura, wer macht da die Lipo?
Die Assistenten.
Die Assistenten.
Also nicht die, also die OP-Pfleger.
Ja.
Ne? Und das ist ja klar, aber die Chirurgen dort sind sich da viel zu fein für eine richtige Lipo. Die kommen, wenn überhaupt, und machen so ein bisschen Feinschliff in Anführungszeichen. Aber die Assistenten, die gerade mal 3-4 Wochen hier sind, die rammen dir das Ding da rein und raus, die Kanüle.
Ja, aber das wird halt total unterschätzt. Ja?
Das wird
eigentlich gar nicht
ja.
so einfach, wie es aussieht.
Was kann man denn alles falsch machen zum Beispiel?
Das ist der wichtigste Punkt. Also man kann zu oberflächlich saugen, man kann die falschen Kanülen nehmen. Man kann zu viel raussaugen. Man kann die falschen Areale zu viel saugen. Also das Problem ist, dass die Fettabsaugung, die Liposuktion, ja eigentlich in der gesamten Facharztausbildung belächelt wird. Ja. Die wird ja auch gar nicht ernst genommen. Aber zumindest ist der Facharzt für plastische Ästhetik der einzige Facharzt, soweit ich weiß, laut Logbuch von der Bundesärztekammer, wo es drinsteht, dass man insgesamt 25 oder 20 Liposuktionen gemacht haben muss. Mhm. Das haben andere Fachbereiche nicht, die das durchführen. Ne? Und damit ist es nicht getan. Also auch wenn man diese 20, 25 gemacht hat unter einer Anleitung, das ist dann doch ein langer, langer Weg, bis man das Ganze perfektioniert. Also es ist, glaube ich, eine Mischung aus, welches Areal, welche Zugangswege, wie viele kleine Inzisionen mache ich, wo die Kanüle reinkommen, welche Kanüle nutze ich, sauge ich zu viel, sauge ich zu wenig. Also es gibt ja diverse Sachen. Einmal die Übersaugten und einmal die sagen, ich sehe genauso aus wie vorher.
Wie sehen die Übersaugten aus? Was sieht man da? Also sieht man da, keine Ahnung, ist das wie so ein Skelett oder jemand, der kurz vorm Vertrocknen ist, dass da alles so zusammengesaugt
ist? Die Beispiele, die kommen, das sind junge Frauen, die mit Mitte 20 Beine haben wie eine 80-jährige Oma. Oh. Also Konturenregelmäßigkeiten, ja. Große Areale, wo man merkt, da fehlt doch eigentlich was, da ist doch eigentlich noch Gewebe. Mhm. Und das ist natürlich immer extrem schwer, diesen Frauen zu helfen.
Das glaube ich. Und du schaffst es aber trotzdem.
Ich gebe mir zumindest Mühe. auch die plastische Chirurgie hat ihre Grenzen. Also man kann nicht allen helfen. Zum Beispiel, wenn Bereiche einfach maximal übersaugt sind, dass du halt wirklich einen Pinch, das nennt man, wenn man die Haut zusammenkneift. Wenn man da so viel hat, wie wenn man so einen Pinch von 0,3 bis 0,5 hat, da kann man auch nicht mehr irgendwie mit Eigenfett arbeiten oder das noch korrigieren. Da muss man halt gucken, ob man noch eine Straffungs-OP machen kann. Also man kann nicht allen helfen, man kann aber doch vielen, vielen so weit helfen, dass sie zumindest wieder unbeschwert kurze Hosen tragen oder Röcke tragen können. Ja. Das geht schon.
Also es ist nicht easy peasy machbar, dass man einfach sagt, okay, da ist so viel rausgenommen worden, ich spritze das wieder rein.
Nee, so einfach
und damit hat sich das.
Erstmal jemand erkennen, ne? Dass da eigentlich zu viel gesagt worden ist. Die Patienten wissen das wahrscheinlich eigentlich auch wahrscheinlich nicht und denken sich nur, irgendwie sehe ich komisch aus, das sieht nicht so ganz so aus, oder?
Das ist ein Teil, aber man muss sagen, durch Social Media und durch sogenannte auch Influencer, die das haben, das wird gerade sehr, sehr gepusht. Es gibt mittlerweile Gruppen. Es gibt richtig, also hier in Hamburg gibt es eine WhatsApp-Gruppe mit irgendwie über 400 Frauen, die in einer Gruppe drin sind oder die tauschen sich aus. Da werden die Bilder, guck mal hier, ich war auch da und da, wie meine Beine sehen genauso aus. Ach, und über diese Netzwerke gelangt doch viel, viel Infos gerade an die Damen, die betroffen sind und die tauschen sich aus, die erkundigen sich jetzt genauer. Aber klar, die fallen immer noch ganz oft in irgendwelche Fallen rein. Also nicht nur, weil irgendwo Lipödem-Klinik drinsteht, muss es eine Lipödem-Klinik sein, weil wenn da halt Ärzte arbeiten aus den Fachbereichen, finde ich das persönlich schwierig. Mhm. Ich will jetzt keinem vorwerfen, dass die schlechte Arbeit machen, aber die Sachen, die wir tagtäglich sehen, die sind schon schockierend.
Was würdest du denn dann sagen als der Patient oder Patientin, wenn man sich vorab informiert? Natürlich guckt man sich, keine Ahnung, falls vorhanden, irgendwie eine Homepage an zum Beispiel, aber wie kriege ich jetzt trotzdem raus, ist das irgendwie was, oder können die das wirklich oder tun die nur so?
Sehr guter Punkt. Also allen Patienten gibt es so eine Checkliste auch von der Ärztekammer, worauf achtet man nachher bei der Arztwahl? Natürlich ist die Homepage, die kann jeder schön schreiben, tolle Texte reinschreiben, tolle Expertise. Ich würde immer gucken, ist der Facharztstatus da? Also der behandelnde Arzt, egal welche Klinik es ist, ist das ein Facharzt für plastische ästhetische Chirurgie? Wie lange ist er in diesem Bereich tätig? Ist das dein Hauptbereich? Also macht der das viel oder ganz, ganz wenig? Vorher-Nachher-Bilder in der Sprechstunde, ja, ist wichtig. Viel, viel wichtiger sind aber so Patientenforen, Yameda, vielleicht irgendwelche Gruppen, wo man sich austauschen kann, vielleicht sogar Patienten, die operiert worden sind. Ganz wichtig ist auch die sogenannte Lymphdrainage, die ja nach Liposuktion durchgeführt wird. Da gibt es ja auch ganz viele Praxen, die sehr, sehr spezialisiert darauf sind, auf diese Lymphdrainage nach OPs. Die haben natürlich einen unfassbaren Überblick, weil die alle Patienten von verschiedenen Kliniken sehen. Das heißt, ich habe auch viele Zuweiser aus dem Bereich, wo die sagen, du bist nicht zufrieden, ne? Dann geht auch mal bei Livion vorbei. Hier, Dr. Kullers macht viele Korrekturen. Er kann sich das ja wenigstens mal einmal anschauen. Und über diese Sprechstunde kommen auch viele Patienten zu mir und sagen so, ich war in der Lymphdrainage und auch die hat gesagt, dass das irgendwie komisch aussieht. Es gibt viele, viele Kanäle und ich glaube, als Patient muss man sich nicht nur auf die Homepage des Arztes verlassen.
Ja, was gibt es dann noch für weitere Möglichkeiten, wenn wir jetzt gerade so bei zu viel abgesaugt und dem Bereich bleiben? Wie machst du das dann tatsächlich? Wie kann man das korrigieren?
Oh, das ist immer sehr, sehr komplex. Das heißt, man muss erstmal die Patientin müssen sich erstmal komplett ausziehen, bis auf Unterwäsche, dass ich mir erstmal gucke, was für eine Körperkonfiguration liegt überhaupt vor und wo ist der Bereich, der jetzt übersaugt oder schlecht gesaugt oder überhaupt fehlgesaugt ist. Dann guckt man erstmal nach, welche Areale kann ich in den Nachbararealen verschönern, damit das ganze Gebilde der Frau, die ganze Figur schöner wirkt erstmal. Dadurch habe ich auch automatisch Areale, wo ich neues Fett gewinne. Mhm. Mit diesem Fett kann ich Areale, die übersaugt sind, teilweise auffüllen. Teilweise kann ich verbackene, verhärtete Areale mit verschiedenen Gerätschaften lockern, dass man das Fett ein bisschen auflockert. Man kann Straffungsoperationen hinzufügen, indem man Areale vielleicht wegschneidet, aber es ist bei schwerwiegenden Fällen der Fall. Oder wir nutzen ja auch ganz, ganz häufig Energy-Based Devices. Das sind Geräte, die Energie abgeben und nur zu einer Hautretraktion führen. Also so gesehen, es gibt keinen Masterplan, sondern jeder Botch-Case oder jede Korrektur-OP muss individuell geplant werden. Mhm. Und das ist meistens mehr als eine OP.
Okay, saublöde Frage. Wäre es auch rein theoretisch möglich, den Patienten zu sagen, okay, du isst jetzt mal 2 Wochen richtig viel, weil wir brauchen noch irgendwie Material zum Arbeiten?
Das ist, mit dieser Info kommen viele Patienten. Ich operiere sehr, sehr ungerne Patienten, die vorher zunehmen oder abnehmen. Ich habe mal, also zumindest ist meine Meinung, ich bin immer froh, wenn die Patienten so ihren Steady State erreicht haben. Das heißt, sie haben ihr Zielgewicht erreicht, halten das auch mindestens 6 bis 8 Monate durch, also es ist gehalten worden. Und diese 1, 2, 3 Kilogramm, die wir alle haben, das ist egal. Patienten, die unter Ozempic zu mir kommen, die operiere ich schon mal per se nicht. Ich sage so, okay, ihr müsst absetzen und gucken, was das Zielgewicht ist. Wenn ihr dann erreicht habt, dann mit 6 Monaten stabilem Gewicht könnt ihr wiederkommen. Viel zunehmen bringt nichts, weil man ja meistens an Arealen zunimmt, wo man ja gar nicht...
Kann kein Schwein gebrauchen.
Genau, man kann das übersaugte Areal nicht anfuttern.
Ja. Nee, da wächst auch nichts mehr an.
Okay. Das Geile ist, wenn man übersaugt ist am Bauch, am besten dann noch als Mann so ein Sixpack reingesaugt hat und du wirst dann fett. Also das viszerale Fett wächst, das ist ja auch ein Depot, das wird größer. Mhm. Und dann siehst du aus wie so eine Ninja-Turtle. Ja. Das heißt auch Turtle.
Die Ninja-Turtles, ja, ich kenne die noch. Ja, klar, natürlich.
Ja. Stark.
Also da muss man nur aufpassen, genau, richtig.
Okay. Und wie ist es mit Brüsten?
Brüste ist auch ganz spannend, ist auch, wenn ich, da haben wir alles von der Verkleinerung, Vergrößerung, Straffung, Nachstraffung, Implantatwechsel, ist ein Bereich, der wirklich von jung bis alt bedient wird. Ne? Also wir haben natürlich die jungen Damen, die eine ganz normale Brustvergrößerung möchten, einfacher Befund. Wir haben die Patientin mit Massive Weight Loss, die eine Vergrößerung mit einer Straffung braucht. Wir haben die Frau mit zu großen Brüsten, die sagen, ich kann das nicht mehr aushalten, ich habe Rücken- und Nackenschmerzen, Verkleinerung. Und natürlich den ganz, ganz, ganz großen Bereich voroperiert im Inland oder auch viel im Ausland. Und unzufriedenstellendes Ergebnis. Und jetzt kommt die Korrektur. Das ist immer eine Frage, welches Implantat ist genommen worden, welche Marke, was ist die Brust, wie ist sie operiert worden? Ja, da gibt es auch viele, viele spannende Bereiche. Ja,
und würdest du sagen, die Türkei ist eine Konkurrenz zu Hamburg oder für euch?
Für uns per se, ich bin sehr, sehr dankbar, unsere Patienten kommen ja echt von überall her. Ja. Also wir haben ja hier aus Deutschland Patienten, wir haben aus der Schweiz Patienten, wir haben aus Dänemark Patienten, aus den Nachbarländern. Die Türkei ist natürlich in dem Sinne, hat fantastische Ärzte. Ne? Auf den Kongressen wissen wir. Wir haben super, super tolle Ärzte, die es auch echt drauf haben. Nur die kosten sogar mehr als wir. Also die richtig guten kosten mehr als wir. Und das heißt, die Ärzte, die im Ausland, als Türkei explodiert, die da meistens die OPs durchführen, das sind ja Leute, die entweder aus Deutschland kommen, hier nicht einen Facharzt geschafft haben und dort irgendwie eine Praxis öffnen oder halt in dem Bereich sehr günstig operieren, auf Masse machen. Und Masse hat sich ja noch nie bewährt, dass es irgendwie auf Klasse geht, ne? Sondern also ich glaube, das ist so ein Mix aus, man hat diesen Beauty-Wahn, man möchte schöner werden, es soll aber günstig sein, weil man jetzt nicht das nötige Kleingeld gespart hat. Und wer billig kauft, kauft doppelt. Und dann wird es halt meistens extrem teuer.
Ja. Ja. In der Vergangenheit haben wir immer über Vorher-Nachher-Bilder gesprochen. Und das ist halt ziemlich unfair, dass man als deutscher Arzt keine Vorher-Nachher-Bilder posten darf. die Patienten, weil ich meine, die einfachsten Patienten sind die nicht voroperierten Patienten. Da kannst du sofort von Anfang an alles richtig machen. Nur die gehen dann halt auf Livior, sind nur Nachherbilder. Mhm. Ne, denken sich, okay, wie war es denn vorher, weiß ich nicht. Gehen dann auf die türkischen Seiten, sehen dann Vorher- und Nachherbilder. Und das ist halt schon ziemlich erstmal Wettbewerbsverzerrung, aber dann noch natürlich gefährlich für die Patienten.
Total.
Und die gehen dann hin, fallen auf die Nase, kommen dann zu dir und du hast dann auch für dich ja die doppelte Arbeit, weil so eine Revision ist halt immer viel schwieriger.
Gibt es auch irgendwie Korrekturen, bei denen du sagst, das mache ich absolut gar nicht? Es tut mir zwar leid irgendwie, dass ich da nicht weiterhelfen kann, aber das mache ich nicht, weil es zu gefährlich ist?
Habe ich auch, ja. Also es kommt nicht häufig vor, aber es gibt Patienten, wo ich sage, es ist so radikal übersaugt, dann ist ja noch schlank die Patientin, dass ich auch kein Eigenfett. Also es gibt Fälle, wo ich sage, es tut mir wirklich leid, aber ich würde das jetzt nur, wir nennen das eine Verschlimmbesserung des Befundes, ne? Ja. Dann, wo wir auch Nein sagen. Und bezüglich der Vorher-Nachher-Bilder gibt es sogar eine ganz lustige Anekdote. Es wurden sogar Bilder von meinem Instagram-Account geklaut.
Und dann,
dann in der Türkei als Vorher-Nachher-Bild gezeigt quasi. Und ich wurde noch von dieser Klinikkette geblockt. Also ich konnte nicht mal darauf zugreifen. Und eine wie das rauskam. Es kam raus, eine Patientin rief an, ja, ich hätte jetzt auch gerne eine OP bei Ihnen. Und Sie sind ja auch jetzt in der Türkei. Ich würde jetzt gerne die OP in Istanbul bei Ihnen machen. Und dann habe ich so, wie kommen Sie darauf, dass ich jetzt in Istanbul operiere? Ja, ich habe doch hier Ihre Livion-Aufkleber von Ihren Brust-OPs gesehen. Dann hat sie mir einen Screenshot geschickt.
Echt?
Ja, was? und ich konnte auf den Account nicht zugreifen, weil ich geblockt war. Also Bilder geklaut, Account geblockt. Aber netterweise hat mein Kollege Dr. Güvern dann einen netten Post hinterlassen und gesagt, ja, tolles Ergebnis von Dr. Kulders in Hamburg. Und das fand ich schon ganz, ganz, ja, also eigentlich hart. Ne? Ja.
Das lustige Anekdote auch, als da Aslani reinkam und meinte, der Wichser, der Piep, hat meine Bilder geklaut. Und das war irgendein Arzt aus Pakistan.
Überleg mal.
Der Vorher-Nachher-Bilder von unserer Klinik da genommen hat und dann einfach noch ein
sein Logo
als Wasserzeichen drauf geknallt hat.
Und das könnte jetzt im größeren Sinne, was die Medien angeht, übertragen und dann sind wir ganz schnell bei Fake News.
So ist es.
Das ist ja.
Es wird für die Patienten nicht einfacher. Das steht fest.
Ja,
also ich glaube, die Hülle an Fülle, es gibt so viele Agenturen, die das gut aufbereiten. Social Media Content, dann mit Canva, tolle Zeichen und so. Also es wird für den Patienten schwieriger zu gucken, wo kann ich jetzt überhaupt noch hingehen.
Ja, und war das auch so ein Fall bei dir, dass du dir dann im Nachgang überlegt hast, okay, was poste ich, was lade ich jetzt überhaupt noch hoch und was nicht? Oder machst du dir seitdem vielleicht kurz mal zweimal Gedanken?
Ja, also wir haben ja in Deutschland, also wir dürfen ja schon noch was zeigen. Es darf halt nur Vorher-Nachher-Bilder von medizinischen Indikationen sein. Das heißt, eine Kapselfibrose ist eine medizinische Indikation, da kann man vorher, nachher schon was zeigen. Bauchdeckenstraffung bei Massive Weight Loss, Patienten, die sehr viel Gewicht verloren haben, darf man zeigen. Lipödem ist eine anerkannte Erkrankung, da gibt es sogar jetzt die neuen Leitlinien, die S2K-Leitlinien sind raus, vorher, nachher. Also man kann schon noch was zeigen, aber ich sag mal, die klassische 20-jährige Patientin, die aus dem A-Körbchen ein C-Körbchen möchte, die kann man nicht zeigen. Da gibt es keinen Grund. Außer sie hat eine tubuläre Brust oder irgendwie eine Asymmetrie, eine starke. Ja. Aber wir gucken schon nach, dass wir darauf achten, weil die Gesetzmäßigkeiten einfach hier so sind. Es ist für uns ein großer Nachteil hier in Deutschland, weil einfach die Nachbarländer und die Erreichbarkeit mit dem Zug und dem Flieger, man ist ratzfatz im Nachbarland und die dürfen das machen. Obwohl sich da auch, habe ich gehört, gibt es auch Neuigkeiten, die dürfen auch nicht mehr so wie vorher. Ne? Mhm. Vor allem das Neue ist ja auch, dass jetzt sogar auch die nicht-invasiven, sprich Filler- und Botox-Behandlungen, dürfen ja in Deutschland auch nicht mehr gezeigt werden seit dem letzten Urteil. Also es wird
nur Ärzte nicht, ne? Heilpraktiker glaube ich schon.
Ja, das weiß ich nicht. Also ich,
oder?
Ich glaube, es war...
Weiß ich nicht.
Kurz nachgucken.
Ja. Müssen wir einen Anwalt
und
einladen.
An der Stelle rein.
Ja. Dann,
Anwalt für Medizinrecht, das können wir auch mal machen.
Dann habe ich letzte Woche noch gesehen, du warst in Berlin auf der Jahrestagung. Was gab es da jetzt für spannende Themen? Was war so das Ding dieses Jahr, Neuerungen und No-Gos? Weil das ist ja schon so ein Zirkel, da kommt man nicht so leicht rein, was ich auch gut finde. Ja. Was war da so im Austausch Thema dieses Jahr?
Also die VDPC, die Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen, deckt ja wirklich von Kopf bis Fuß alles ab. Dr. Güven, mein Partner, hat tolle Vorträge gehalten zum Thema Minimal Invasive Approaches bei Facelift, also bei OPs im Gesichtsbereich. Ich habe meinen Vortrag halten dürfen über Body Contouring von Bauch und Rücken mit dem Einsatz von sogenannten EBDs, also Energy-Based Devices, weil die Neuerungen sind, glaube ich, die, dass jetzt auch wir bei vielen, vielen Patienten mit diesen Energiedevices auch noch eine nachträgliche Straffung erreichen können. Ich glaube, das war für viele der älteren Kollegen jetzt nicht ganz so neu, weil die Geräte A, in der Anschaffung teuer sind, B, es eine Lernkurve bedarf, bis man diese Geräte bedienen kann. Und ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren viel tun.
Ja, du meinst jetzt Jet Plasma oder Bodytight, oder?
Jet Plasma, Bodytight, ja. Genau, Renuvio.
Kannst du den Patienten nur kurz erklären, damit die verstehen, was darunter gemeint ist?
Genau, also wir reden hier beim Energy-Based Device über Gerätschaften, die nach einer Liposuktion, also wenn man quasi Fettgewebe vom Bauchbereich oder vom Rückenbereich entfernt hat, auch Arm und Beine, dann ist es ja bei vielen, vielen Patienten so, dass sich das eigentlich gut zusammenzieht, ne? Also vom Normalbefund ausgehen. Es gibt aber auch eine große Patientengruppe, wo sich eben die Haut nicht zusammenzieht, wie man es gerne hätte. Dann hat man bei den Ärmchen Schlabberärmchen, obwohl das Fettgewebe weg ist.
Also diese
Winkelarme. Ja, genau. Oder bei den Oberschenkeln irgendwelche Hautfalten, die sich bilden. Oder auch im Bauch, ein hängender Bauch. Und das möchte ja eine Patientin nach einer Absaugung nicht haben. Sie möchten aber auch keine Bauchdeckenstraffung haben. Das heißt, bei diesen Geräten hat man nochmal eine ganz, ganz große Patientengruppe, wo man durch Energie, also in dem Fall ist es Radiofrequenz oder ein Plasma. Plasma heißt dann quasi ein Gas mit Radiofrequenz, wo man dann das Gewebe strafft. Also nicht die Haut an sich, sondern die Unterhaut. Mhm. Das sind so Faserzüge, Faszien. Und wenn man die dann mit diesen Energie strafft, kriegt man auch ganz, ganz häufig Patienten glücklich ohne Schneiden. Also ohne Bauchdeckenstraffung, ohne einen Bodylift, ohne eine Oberarmstraffung. Klappt nicht bei allen Patienten, aber dann doch bei einer ganz, ganz großen Patientengruppe, die dann sehr dankbar ist.
Kann ich mir das vorstellen wie so ein Stabilisator beim Bügeln. Weißt du, es gibt doch so Zeugs, da sprühst du auf Hemden drauf, dann bügelst du drüber und dann, keine Ahnung, ist der Kragen zum Beispiel gerade. Ist das irgendwie
im sowas entferntesten in die Richtung? Sinne, ja.
Gar nicht? Okay.
Ja, genau.
Okay. Also das heißt, es gibt auch Leute, wie du gerade gesagt hast, ne, die wollen dann keinen operativen Eingriff. Jetzt sind wir bei Korrekturen. Jetzt hast du aber sicherlich auch Leute, die eine Bauchdeckenstraffung haben machen lassen. Mhm. Was können da für Fehler passieren und was korrigierst du dann?
Genau, bei den Bauchdeckenstraffungen ist es spannend. Es ist ja einmal die Mischung, dass immer noch nach wie vor viele Ärzte nicht richtig saugen in meinen Augen, weil sie das nicht in einer OP machen wollen, die Saugung und die Bauchdeckenstraffung zugleich. Da sind wir sicherlich weit vorangeschritten, indem wir vernünftig saugen und trotzdem die Bauchdeckenstraffung in einer OP machen, nicht erst Saugung und dann nach 6 Monaten die Bauchdeckenstraffung. Dann gibt es natürlich die Schnittführung bei vielen Patienten, wenn das bei Ärzten gemacht worden ist, die jetzt nicht Fachärzte sind, ist der Schnitt entweder krumm oder viel zu hoch oder viel zu tief. Bauchnabel ist immer ein Thema bei vielen Patienten. Wie sieht der Bauchnabel aus? Weil das ist ja die Unterschrift des Arztes. Mhm. Dann immer die Frage, ist die Rektusdiastase, das heißt die geraden Bauchmuskeln, wenn die eine Bauchlücke haben, durch Massive Weight Loss, durch mehrere Schwangerschaften oder auch einfach genetisch bedingte Schwachstelle, ist die mit operiert worden. Dann im Ausland wird häufig die Bauchdecke zwar gestrafft, aber die Muskulatur in der Tiefe nicht mit operiert. Schamhügel ist immer ein großes Thema, großen Themenbereich. Das heißt, ist der Schamhügel adressiert worden? Ist der straff? Musste der gesaugt werden? Musste der chirurgisch mitgestrafft werden? Weil manchmal hängt der runter und das stört die Patienten, wenn sie enge Kleidung tragen. Pathologische Narben, Narben, die eingezogen sind, Narben, die nicht gut behandelt worden sind, Narben, die einfach durch, aber auch durch die Patienten bedingt vielleicht schlecht gepflegt worden sind. Es gibt viele, viele Sachen, die schief gehen können.
Okay, ich glaube, wir kommen jetzt langsam zum Schluss. Checkliste für die Patienten. Also wenn die jetzt sagen, ich will trotzdem ins Ausland, gibt es da eine Möglichkeit, sich abzusichern?
Also soweit ich weiß, ist es schwierig, weil gerade bei OPs im Ausland ist immer die Frage, wer macht die Nachbehandlung? Und das ist ja das A und O. Das heißt, wenn man sich im Ausland operieren lässt, muss man gucken, ob man überhaupt noch einen Arzt findet, der im Heimatland, also heimatnah, überhaupt die Nachsorge übernimmt. Die Nachsorge darf man nicht vergessen, weil da werden die ganzen Komplikationen ja festgestellt. Mhm. Also sprich Wassereinlagerung, Serumbildung, Infektion, Wundheilung. Da kann viel schiefgehen, teilweise lebensbedrohliche Zustände erreichen. Und die niedergelassenen Kollegen fassen auch ungerne fremdoperierte Patienten an, weil nachher sagt der Hauptoperateur im Ausland, ja gut.
Du hast es kaputt gemacht.
Ja, genau, ich habe es dann kaputt gemacht. Das heißt, es ist ein ganz, ganz schwieriger Bereich. Plus die sogenannten Folgekostenversicherungen ist auch ein Thema, die decken auch die ausländischen Patienten nicht ab. Mhm. Die eigene Versicherung, die Krankenversicherung in Deutschland, deckt auch nicht solche Fälle ab. Mhm. Also wenn was schief geht im Ausland, ganz, ganz schwierig. Ich persönlich wäre sehr vorsichtig. Und wenn das der Fall ist, ich glaube, ich würde dann einfach ein paar Wochen länger bleiben im Ausland, aber das können auch nicht alle, dass man so die ersten wichtigen Nachsorgen, die ersten 2 bis 6 Wochen finde ich immer sehr wichtig nach OPs. Aber wer kann schon 6 Wochen im Ausland bleiben? Ja, ne?
Eben. Wie sind die Patienten, Patientinnen dann, wenn das geklappt hat mit der Korrektur? Wenn sie dann nochmal zur Nachkontrolle kommen, wie laufen die wie kommen die in die Praxis rein?
Das ist das Tolle an diesem Beruf. Ne? Die haben eine unfassbare Dankbarkeit und merken selber auch, ja, das war dumm von mir. Ne? Ich hätte einfach von vornherein die OP hier machen sollen. Jetzt war es A, teurer. Mhm. Ja, ich habe jetzt mehr Geld gezahlt, als ich geplant habe. Ich bin zufrieden, weil ich hatte 24/7 Ansprechpartner. Ich hatte jemanden, der immer für mich da ist. Zeigt die Dankbarkeit, haben meistens ein ganz anderes Selbstbewusstsein, so wie die schon reinkommt zu den Nachkontrollen, meistens so, es fängt so bei der dritten, vierten, fünften Woche an. Da kommen die schon rein, die meisten Schmerzen sind vorbei, tragen natürlich noch ihre Kompressionswäche, aber die strahlen aus, ja, okay, jetzt bin ich glücklich. Das ist toll. Das macht den Beruf so begehrenswert, würde ich sagen.
Ich glaube, in keinem Beruf kriegst du so viel Schokolade und Schnaps.
Na, wobei, ja. Gott sagen. Und was ist für dich das Spannende und das Schöne an Ästhetik insgesamt?
Oh, also ich muss sagen, ich bin ja auch so ein bisschen Workaholic. Ich liebe ja den Job. Also ich langweile mich auch am Wochenende, wo ich nicht operiere.
Gott sei Dank bist du hier jetzt.
Es macht wirklich Spaß, den Patienten dort zu helfen, wo sie selber nicht weiterkommen. Das ist ja gerade der Bereich, wo Patienten sagen, ich mache schon Sport, ich mache schon meine Ernährung, aber ich kriege meine Fettbrötchen da nicht weg oder ich habe ein Lipödem, da kriege ich überhaupt nichts weg oder meine Brust hängt nach den Schwangerschaften, wo man einfach weiß, und das ist ja das Tolle in diesem Beruf, wir geben also 1, 2, 3, 4, 5 Stunden Energie und konzentrierten Fokus in diese OP und haben ein direktes Ergebnis. Mhm. Das heißt, wir drehen nicht an irgendwelchen Zahlenrädchen, Excel-Tabellen und sagen am Ende des Jahres, wow, das waren tolle Zahlen, sondern wir haben unmittelbar am Ende einer OP ein Ergebnis und das macht schon unfassbar Spaß. Gerade weil ich auch so viel das auf Social Media auch so versuche aufzubereiten und das dann nochmal im Nachhinein sieht, das macht den Kick aus und natürlich die Dankbarkeit der Patienten. Das ist, glaube ich, dieses Feedback, was man bekommt, das bringt einen auf Höchstleistung.
Und gerade noch zum Schluss, was wünschst du dir vielleicht auch gerade für diesen ganzen Beauty-Hype auf Social Media für die Zukunft?
Für die Zukunft wünsche ich mir einfach mehr Transparenz, dass die Leute wissen, wo das herkommt. Also wenn wir eine Wespenteile saugen und Patientinnen dann auf Social Media berichten, ihr müsst mehr High-Intensity-Sportart machen, mehr trinken, dann
kriegt ihr auch Steine im Gesicht, oder?
Ja, oder? Also einfach mehr Ehrlichkeit und ich denke, dann ist allen geholfen damit.
Ja, wunderbar. Vielen herzlichen Dank, dass du auch heute da warst. Kannst du vielleicht auch nochmal kurz sagen, wenn wir auch schon so viel über Social Media gesprochen haben, wo finden wir dich?
Genau, auf dr.emrekultas.
Wunderbar, können wir uns gut merken. Vielen herzlichen Dank dir. Ihr findet uns natürlich auch nochmal auf Insta, thebeautybus_podcast und natürlich das Ganze auch auf TikTok. Ich glaube, irgendwann kriege ich das in einer richtig guten Geschwindigkeit hin.
Hast du super gemacht, das hat richtig Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben.
Ja, danke dir. Danke, schön, dass auch ihr mit dabei wart und nach wie vor seid und wir hören uns ganz bald wieder. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
The Beauty Buzz.
In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabbi.